Bis am nächsten Morgen, also nach 24 Stunden, dann nachdem meine Hüfte wieder eingerenkt wurde und ich operiert wurde, dem mache ich die Augen auf, gucke unter die Decke, sie war so gefühlt hellblau und dachte ich, jetzt bist du im Himmel. Das war so ein wunderbares Gefühl. Ja, sie ist Hölle, aber Angst ist auch ein Schutz, nämlich Schutz vor Gefahr. Ob das jetzt Allah ist oder Gott oder große Manitou oder die Natur. Alle meinen dasselbe. Was für mich auch wichtig ist, epigenetisch, ist ein gutes Essen. Tanzen gehen, singen gehen, summen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Über das Ende. Mein Name ist Konstantin Sacher, ich bin Redakteur von Chrismon und spreche alle zwei Wochen mit interessanten Menschen über den Tod und den Sinn des Lebens. Heute mit Professor Dietrich Grönemeyer. Schön, dass Sie dabei sind.
Ja, ich grüße Sie herzlich.
Herr Grönemeyer, bevor ich Sie vorstelle, bekommen Sie meine erste Frage, die alle Gäste und Gästinnen bekommen, und zwar: Wann haben Sie denn das letzte Mal an Ihren eigenen Tod gedacht?
Gestern, weil ich gestern mit einer Patientin in Kontakt war, die einen riesigen Tumor im Bauch hatte und operiert wurde. Und dabei ist das Zwerchfell eingerissen, die Lunge kollabiert und sie wollte nicht mehr leben und hat mir dann geschrieben, noch auf der Intensivstation, jetzt will sie weiterleben, weil das Leben wäre so schön. Und wir sollten das Lachen nicht verlieren und sie würde es nicht verlieren. Also gestern habe ich genau mit dieser Endlichkeit wieder Berührung gehabt, auch für mich selbst.
Und was hatte sich verändert? Warum wollte sie dann doch weiterleben?
Ja, weil sie, so habe ich sie auch erlebt, sie war gerade in der Antarktis. Sie hat ihren Tumor nicht gespürt. Sie ist vom Tumor überfallen worden sozusagen und kam mit ganz viel Kraft wieder eigentlich und kriegte diese schreckliche Diagnose. Und ich erinnerte mich letztendlich an meinen eigenen Absturz in den Bergen, 10 Meter, und einen Wahnsinns-Motorradunfall, wo ich auch durch die Luft geflogen bin und dachte, das Leben ist zu Ende. Und während des Fliegens letztendlich Mutlosigkeit, Angst und dann auf einmal so ein Gefühl, das Leben ist so schön. Ich möchte gerne, wenn es irgendwie geht, weiterleben. Und das hat sie auch, genau dieses Gefühl hat sie mir gestern wieder zum Ausdruck gebracht. Auch sie möchte das Leben noch genießen wollen, weiterleben. Es ist wundervoll, leben zu dürfen.
In dieser Spannung
dahinter. Und die habe ich auch. Die habe ich nach diesen zwei schwersten Erlebnissen meines Lebens eben auch hinter mir und in mir und bin dankbar, leben zu dürfen, weil es jetzt ist. Wir leben ja jetzt. Ob ich gleich noch lebe, weiß ich nicht. Dass ich gestern gelebt habe, weiß ich auch. Aber das kann ich ja nicht zurückholen. Was morgen ist, wissen wir alle nicht. Aber das hier sein zu dürfen, jetzt hier in die Natur zu gucken, die ich gerade gucken darf, das ist so wunderbar, um mit Ihnen zu reden. Ehrlich.
Vielen Dank. Das hat uns schon jetzt mitten ins Thema geführt, aber ich stelle Sie erst noch mal kurz vor. Also Dietrich Grönemeyer ist Mediziner, Wissenschaftler, Unternehmer, Fernsehmoderator, Gesundheitspolitiker und Entertainer. Er schreibt Bücher, von denen viele Bestseller geworden sind. Besonders bekannt ist vielleicht Der kleine Medikus, ursprünglich ein Buch, in dem er seine Sicht auf die Medizin jungen Leserinnen und Lesern nahegebracht hat. Mittlerweile eine ganze Buchreihe. Im Herbst ist ein neues Buch erschienen. Es heißt Leben ohne Angst, wie wir in schwierigen Zeiten innere Stärke und Zuversicht finden. Und um Stärke und Zuversicht und um Angst soll es gleich auch ausführlich gehen. Aber Herr Grönemeyer, zuerst nochmal, ich habe gelesen, dass Sie in einem Interview vor ungefähr 10 Jahren mal gefragt wurden von diesen ganzen Dingen, die ich jetzt auch gerade aufgezählt habe. Was sind Sie als erstes? Und Sie haben sofort gesagt, Arzt. Manche Dinge ändern sich ja mit der Zeit. Wie ist es heute?
Ein Mensch, der total gerne lebt und als Arzt eigentlich versuche, jedem Menschen das Gefühl mitzugeben, er ist auch ein kleiner Medikus. Deswegen ist der kleine Medikus für mich auch so bedeutend. Die kleine Medika, du weißt ja selbst, was dir auf der Seele brennt, was dir das Herz schwer macht, was dir den Rücken bedrückt oder bricht, aber auch, wie schön es ist. Also dieses Gefühl, das Herz hüpft vor Freude, die Seele singt, wenn ich mich einfach mit mir auch so befasse, dass ich mich selbst kennenlerne und zulasse und damit auch lieben lerne. Und deswegen bin ich Mensch und Arzt mit Leib und Seele.
Sie haben ja gerade auf meine Anfangsfrage hin schon so diese Spannung beschrieben, sage ich jetzt mal, in der unser Leben immer stattfindet zwischen eben den schrecklichen Dingen bei der Patientin, der Tumor und die Krankheit, und den wahnsinnig schönen Dingen, die Antarktis oder die Natur, in die sie selbst blicken. Aber wie macht man das, dass man sich nicht von den schrecklichen Dingen zu sehr bestimmen lässt?
Ich habe lange eigentlich immer wieder darüber nachgedacht, auch ja, beim Tod meines Bruders, der ja in meinen Armen mit seinen 44 Jahren gestorben ist und ich wirklich alles versucht habe, als Arzt ihn am Leben zu halten und ihm Perspektive zu geben. Und er mir dann so sagte, weißt du, ich habe intensiv gelebt, bis heute. Und wenn ich gehe, gehe ich in Frieden. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich noch tun sollte, weil ich bin so erfüllt vom Leben. Und ich bin auch, habe meine Trauer überwunden und ich habe in dem Moment festgestellt, es ist ja diese Demut, die uns auf der einen Seite verlieren lässt, den Blick aufs Leben. Wir schauen eigentlich mehr mit Angst auf den Tod, aber sind wir nicht mitten im Sterben, mitten in dem Gefühl der Gemeinsamkeit, dass wir alle sterben müssen, vom Leben bestimmt, das ist doch das, was mich so hoffnungsfroh macht, was mir so viel Kraft gibt, was mir so viel Perspektive gibt und mich auch Angst überwinden lässt. Dieser Hoffnungsschimmer, diese Zuversicht, dieses Gefühl, Mensch, ist das schön, dieses einmalige Erlebnis, ich weiß nicht, wie alt ich werde und keiner von uns weiß das. Aber viele sind schon mit 20 leblos und andere sind mit 100 mitten im Leben und ich fühle mich mitten im Leben so und das dafür bin ich unendlich dankbar.
Ihren Bruder erwähnen Sie ja auch im Buch. Jetzt haben Sie gerade erzählt, er konnte offensichtlich irgendwie mit einer Art von innerem Frieden in den Tod gehen. War das von Anfang an so oder war das ein Prozess, dass er das finden konnte und finden musste?
Ganz harter Prozess. Der hat eigentlich, der kriegt über Nacht letztendlich einen Tumor, wie diese Patientin, über die ich gerade berichtet habe, ebenso. Er rief mich an. Ich habe seine Stimme gar nicht wiedererkannt. Wusste jetzt nicht, ist es Herbert, ist es Willi? Wer ist es eigentlich, der sagte, kann man so heftige Rückenschmerzen haben? Du bist doch Bandscheiben- und Rückenspezialist. Sag ich, ja, musst einen Kernspin machen. Ja, man kann dramatische Schmerzen haben. Und er hat die Kernspintomographie gemacht und stellte fest, er hatte eine durchmetastasierte Wirbelsäule und es nicht gespürt vorher. So, und dann kamen die ganzen Ansätze der Therapie, von der Diagnostik, von der Strahlentherapie, von der Chemotherapie, von Knochenmark, Zelltransplantation. Alles letztendlich hatte keine wirkliche Wirkung. Und ist er nach einem halben Jahr eben gestorben und hat gehadert, hat ganz hart gehadert. Er zunächst ja weiterleben, deswegen hat er diese schweren Torturen auf sich genommen. Und in der Begleitung von mir, von meiner Familie, meinem Bruder und mir und Freunden. Aber dann so nach und nach hat er eigentlich sein Schicksal, das Leben bestimmen lassen. Und mir ist klar geworden, das ist eben auch Teil eines Lebens und der uns alle erwischen kann. Und zum Ende sowieso alle erwischt, denn wir sind endlich.
Ich denke gerade darüber nach. Ihr Bruder war ja, was haben Sie gesagt, 44, glaube ich, haben Sie gerade gesagt. Das heißt, auf jeden Fall in einem Alter, in dem man nicht damit rechnet zu sterben und auch nicht sterben möchte. Und dann haben Sie jetzt gerade von alten Leuten gesprochen. Und also oft ist es ja so, dass vor allem bei alten Leuten, die dann irgendwann merken, okay, es geht zum Ende hin und die sich dem dann auch fügen, so habe ich es zumindest erlebt, dann ist das Sterben weniger schlimm, sage ich mal. Also dann können die Leute gehen, wohingegen es auch natürlich genauso alte Leute gibt, die nicht gehen können und nicht wollen, und dann zieht sich es und es scheint von außen betrachtet viel schlimmer. Aber gerade wenn man so jung ist wie Ihr Bruder, dann frage ich mich, wie kann man das, ja, wie kann man den Schalter umlegen, dass man nicht denkt, jetzt habe ich aber doch, wenn ich jetzt aufgebe, dann verliere ich vielleicht doch noch die eine kleine Hoffnung, die ich habe. Und man hat ja vielleicht doch bis zum Ende in Hoffnung. Also, dass man merkt, wo der richtige Moment ist, weil man braucht ja vielleicht vorher auch gerade diesen Willen, nicht gehen zu wollen, damit man überhaupt es schaffen kann, auch Es gibt ja auch gute Ausgänge in solchen Geschichten, den Krebs zu besiegen. Kann man das beschreiben? Wahrscheinlich nicht, wie dieser Übergang ist zwischen noch festhalten und dann auch noch die Hoffnung aufrechterhalten können und vielleicht es noch schaffen und dann zu wissen, jetzt ist es soweit, es kann nichts mehr werden.
Ich glaube, zunächst kann ein, und das ist ja jeder Mensch ja anders, die Zuversicht tragen. Es gibt aber genügend Menschen. Ich habe eine Frauenkrebsstation ja lange geleitet, habe viele Frauen auch über die letzten Monate, Wochen, Stunden, Sekunden begleitet, bis mich auch zu ihnen gesetzt und entsprechend Andacht geschaffen drumherum im Krankenhaus, so ich konnte. Und habe eigentlich immer wieder gesehen, dass es Menschen gibt, die sind voller Panik. Und es ist ganz schwierig, wenn du keine Zeit hast, miteinander zu reden, wenn das Medizin, und das ist ja das auch, was ich kritisiere in der Medizin, dass das Gespräch gar nicht mehr stattfindet, dass eigentlich der Geist des Menschen, das Emotionale, das Denkende gar nicht angesprochen wird, aber auch die Seele nicht, die uns ja alle verbindet, die wir mitbringen auf diese Erde und auch wieder mitnehmen. Das, was uns mit dem Anfang dieses Kosmos ja letztendlich verbindet und die Kulturen auf die unterschiedliche Art und Weise Gott nennen oder den Atheisten Natur, dass dieses an diesen Ursprung kommen wir häufig gar nicht ran. Und wenn wir dann Panik haben und nicht wir in der Lage sind, als Ärzte, als Therapeutinnen und Therapeuten der verschiedensten Couleur, als Priester und Priesterinnen mit den Menschen zu reden, dann könnte diese Angst bleiben. Aber die, die zuversichtlich werden, durch welche Maßnahmen auch immer, durch sich, dass sie sich selbst fühlen, dass sie rausfinden, ich gehe diesen Schritt, die, so wie ich sagen, das ist so schön, leben zu dürfen. Es ist so was Wundervolles, leben zu dürfen. Ein Geschenk, ein riesiges Geschenk, das größte Geschenk überhaupt. Wenn man das gefunden hat, dann kann man kämpfen, dann kann man auch weitermachen. Dann hat man diese Zuversicht bis zu einem bestimmten Punkt, wo es dann sicherlich in beide Richtungen gehen kann. Du hast zum Beispiel den Tumor überwunden, habe ich genügend Patienten erlebt, die trotz Perspektivlosigkeit den Tumor überlebt haben und auch zum Teil noch heute leben. Ein Schirmer der Deutschen Gesellschaft für Pankreaskarzinom operierte Menschen und eigentlich stirbst du ganz schnell an diesem Monsterkillerkrebs. Aber wenn du die richtigen Maßnahmen ergreifst und dann auch die richtigen Therapeuten um dich herum hast, dann kannst du auch, wie diese Patientin, an die ich mich jetzt gerade erinnere, noch nach 12 Jahren mit leuchtenden Augen dastehen und sagen, hurra, ich lebe noch, obwohl mir ein Großteil meines Darms und Pankreas und Bauchinhaltes fehlt. So, das sind die einen, die anderen. Und das war bei meinem Bruder auch. Und der hat dann gesagt, und das ist das Learning. Und das war relativ spät. Also eigentlich kurz vor seinem Sterben, wo er sich dann zurückgelegt hat und gesagt, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr, ich weiß nicht, wie ich die Zukunft gestalten soll. Ich habe mein Leben gelebt. Dann einfach loslassen. Aber diesen Punkt der Zuversicht in schwersten Situationen trotzdem mutig zu bleiben, auch humorvoll zu bleiben, sich um sich selbst kümmern, dann loslassen können, weil es nicht mehr weitergeht. Das ist ja auch eine Kunst zu sterben. Weil die Kunst zu sterben ist genauso wichtig wie die Kunst zu leben. Also die Ars Vivendi, wie die Ars Moriendi und dieses mitten im Leben auch ans Sterben zu denken und dann irgendwann loslassen zu können, das gibt ja auch wieder Mut, den nächsten Schritt, den wir alleine gehen, alle alleine gehen, auch dann zu gehen. Und zwar mit einem, wie kann man das in Anführungsstrichen, einem Wohlgefühl, mit einer Andacht, mit einer Zuversichtlichkeit gehen zu können.
Sie haben ja jetzt vorhin schon gesagt, Sie sind mitten im Leben und Sie genießen das Leben. Aber Sie sind, oder ohne aber, Sie sind Geburtsjahr 1952, also 72 Jahre alt. Macht Ihnen denn Ihr Alter manchmal trotzdem Angst?
Nö, ich
Gar
bin ja
nicht.
zweimal wiedergeboren. Mit diesen großen Stürzen, ja, da 10 Meter da runterzufallen in den Bergen oder durch die Luft zu segeln und dann auf die Steine zu knallen und während des Fliegens, Mist, ist es vorbei. Und dann überkommt einen so das Gefühl des Getragenseins. Das ist so dieses, ja, von wunderbaren Kräften, von guten Kräften wunderbar geworden. Da kommt immer Bonhoeffer dann auch in meinen Kopf und in seinen Worten. Das ist so. Also so habe ich es zumindest erlebt und so lebe ich tagtäglich. Und ich bin jetzt 72 geworden. Es hat sich nicht geändert. Nein, ich habe
Hatten
keine
Sie
Angst.
denn Hatten Sie denn damals so eine Art Nahtoderlebnis, wie es oft beschrieben wird?
Kann ich nicht sagen. Also, ich kann nur sagen, so in dieser Sekunde oder 2 Sekunden des Sturzes da 10 Meter runterfallen. Ja, es kam so eine Verdichtung von den, aber nur von den schönsten Dingen des Lebens, von den geliebten, von, aber so und geliebten Dingen, die man gemacht hat. Aber so ganz, aber so eine Verdichtung. Man kann es gar nicht beschreiben. So eine Verdichtung. Und da war es ja schon wieder zu Ende. Also, ich hatte so das Gefühl, ja. Und wenn du jetzt sterben musst, musst du eben sterben. Wissen Sie, am nächsten Morgen, also nach 24 Stunden, dann nachdem meine Hüfte wieder eingerenkt wurde und ich operiert wurde, aufwachte da im Intensivzimmer, mache die Augen auf, gucke unter die Decke, sie war so gefühlt hellblau und dachte ich, jetzt bist du im Himmel. Es war so ein wunderbares Gefühl. Ich war auf der Erde und habe von da an dieses Gefühl auch eigentlich nicht verloren.
Sie haben jetzt gesagt, Sie haben keine Angst vorm Alter, aber ich lese mal aus dem Anfang Ihres Buches vor. Also Angst kennen Sie ja natürlich trotzdem.
Ja,
Und zwar
natürlich.
da schreiben Sie: Die Sonne brennt auf unser Familienauto, links von der Straße ragen schroffe Klippen in den Himmel, rechts fällt die Straße hunderte Meter steil hinab zum glitzernden Wasser. Mit schweißnassen Händen umklammere ich das Steuer und versuche krampfhaft, mich auf die haarnadelengen Kurven zu konzentrieren. Was war da los?
Da ging es steil ab da unten, rechts von mir, rechts vom Auto. Die Straße war eng an der Amalfi-Küste, an der wunderbaren Küste, und da geht es aber 400 Meter steil ab. Und ich dachte, das schaffst du nie. Und da kommen die Busse entgegen, da oben in Italien, und mit einem Karacho teilweise überholten dann noch welche Autofahrer die Busse, weil die ihnen zu langsam waren. Und dachte ich hab's nicht. Also ich bin ausgestiegen, habe meine Frau gefragt, meine heutige Frau gefragt, die Anja, willst du. Übernimm du das Steuer, ich kann nicht mehr. Und habe dann lange auch während Flügen und so, wenn das Flugzeug nur so ein bisschen wackelte, richtig schweißnasse Stirn bekommen und Panik bekommen. Und was hat mir geholfen, eigentlich ist immer wieder doch dann zu versuchen, genauso wie in den Bergen, als ich abgestürzt bin, bin ich den gleichen Weg wiedergelaufen, wo ich abgestürzt bin, und habe darüber meine Angst über die Zeit besiegt oder besänftigt. Wenn ein Flugzeug heute richtig massiv ruckelt, hat mir eigentlich nur 2 Gläser oder 3 Gläser Rotwein gut geholfen wieder und die Musik auf volle Lautstärke gestellt, die mich dann beruhigt, innerlich beruhigt haben. Ich kann nicht sagen, dass ich dann nicht unruhig werde, aber ich weiß mir dann zu helfen zumindest.
Jetzt kommt die Werbung. Kennen Sie Chrismon eigentlich schon? Bei uns dreht sich alles um das Leben. Freude und Leid, Glück und Unglück, immer mit dem Blick auf Lösungen. Mut zum Leben, das ist Chrismon. Wenn Ihnen das gefällt und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, werden Sie Digitalabonnent. chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut. Aber haben Sie eine Idee, woher diese Angst kam bei Ihnen oder woher sie kommt auch in solchen Momenten?
Also erstmal so Platzangst, Höhenangst, Binnenangst oder so, das ist einfach da und möglicherweise eben auch diese Angst aus den epigenetisch, genetisch beides aus der Vergangenheit übertragen. Wenn man überlegt, dass wir ja im Grunde unser DNA in jeder Zelle von Existenz des Lebendigen auf dieser Erde eigentlich alles in uns tragen und bestimmte Elemente immer abgegriffen werden, weiß man, dass man vielleicht auch von damals was mittragen kann. Und was mich da besonders aufmerksam hat Studien lesen lassen, ist eine Holocaust-Forscherin aus New York, die festgestellt hat, dass die Mutter einer Tochter, die unter Holocaust maximalen Stress gehabt hatte und deren Gen diese Forscherin entdeckt hat, diese Stressphänomene auslöst, bei der Tochter wiedergefunden wurde. Genau die gleichen und mit ganz genau den gleichen Stressreaktionen. Und diese Stressforscherin hat das auch herausgefunden, hat gesagt, ja, und wenn die Epigenetik, also dieses, was ich mitkriege von den Eltern oder Großeltern und so, wenn ich das überwinde durch eigene andere Verhaltensweise, dann kann ich eben auch wieder in die Zukunft, wenn ich selbst Kinder kriege, eben auch in der Evolution diese angstmachenden Elemente oder körperlich verändernden Elemente eben auch überwinden. Deswegen wissen wir nicht, ob wir noch eine ganze Reihe auch dieses Angst vom Tiger und Säbelzahntiger, diese Stress Flucht oder Kampfgefühl oder weglaufen oder totstellen, Opossum spielen oder Bambi stellen, sich unterwerfen. Also die ganzen Stressmechanismen, die man so an den Tag legen kann, die wir nicht von vorher auch mit uns tragen.
Sie haben jetzt das Wort Epigenetik erwähnt. Das ist ja nicht ganz leicht zu verstehen, dieses Konzept. Also man kann so, Genetik können sich die meisten Leute was vorstellen, das steckt in unseren Genen, aber Epigenetik ist ja noch was anderes. Vielleicht können Sie noch mal kurz erklären, was damit eigentlich genau gemeint ist.
Das ist irgendwie so ein Post, den man Das Buch ist eigentlich die Genetik und alles, was da drin steht. Und dann macht man sich einen Post rein und da schreibt man irgendwas drauf. Und wenn man das Buch weiter vererbt, nimmt man den Post mit. Irgendwann ist der Gedanke, den man da gehabt hat, vielleicht, übernimmt irgendjemand und schreibt das in eine neue Auflage mit rein. Und dann ist der Post auf einmal wieder Teil des Buches und das ist dann wieder entsprechend übertragen, eben eine Reparatur der oder Weiterentwicklung, Evolution der Genetik.
Das heißt, dass wir eigentlich auch von dem, wie unsere Eltern und Großeltern gelebt haben, was sie erlebt haben in ihrem Leben, auch mitbestimmt sind. Das ist ja eigentlich was, was man, weiß ich nicht, sich nur schwer vorstellen kann, weil man denkt so, na klar, es gibt Gene und so, aber erstmal, ich fange mein Leben neu an und wenn ich bin selbst Herr meines Weges. Ich finde, wenn man sich das so klar macht, kann einem das irgendwie beruhigen oder es kann einem auch Angst machen, wenn man weiß, was so die Großeltern alles erleben mussten.
Ja, und da muss man gucken, was ist sozial übertragen. Das ist ja, damit haben wir viel zu tun. Die Medizin kümmert sich leider weltweit nicht nur um den Körper, aber nicht um die Psychosomatik, nicht um den Körpergeist. So nenne ich die Verbindung nicht Körper und Geist, sondern Körpergeist. Weil in jedem Moment, wo wir jetzt miteinander reden, reagiert unser Körper ja auch mit und umgekehrt. Der Körper, wenn wir jetzt Schmerzen hätten, würde der Körper auch jetzt vielleicht unsere Sinne ein bisschen verändern. Das heißt, wir sind immer Körper-Geist und wir haben immer die Möglichkeit, einfach über den Geist auch auf unseren Körper einzuwirken und auf den Körper eben auf den Geist. Und das ist doch so spannend. Und wenn man das mal sieht, dass wir eben in der Lage sind, erstens, was wir mitbekommen haben, zu überwinden. Wenn wir sehen, dass unsere Eltern, mein Vater war in Stalingrad, hat seinen Arm verloren, ist zurückgekommen, hat dann seinen Sohn verloren, meine Mutter auch. Und ich glaube, diese Verlustängste haben bei meinen Eltern die Demenz ausgelöst und nicht Ernährung oder irgendwelche Prionen oder so. Sicherlich auch ernährungsbedingt, aber ihr Verhalten und in dieser Trauer nicht mehr wirklich das Leben genießen zu können, weil den Sohn verloren zu haben oder mein Vater oder meine Mutter, die geflüchtet ist aus Estland. Dort bin ich ja, meine Großeltern, Großvorfahren waren ja alles Ärzte. Ich bin in der sechsten Generation Arzt, die kamen aber alle aus Estland. Und mein Vater ist Stalingrad und ich habe ihn erlebt zum Ende seines Lebens mit Albträumen, dass er wieder vom Krieg geredet hat, mit uns nie. Auch nie von Stalingrad geredet. Aber diese ganze Dramatik hat er sicherlich auf der einen Seite, als er uns gezeugt hat, uns ein Stück weit auch mitgegeben. Wir kennen die German Angst, ja, 60% der Deutschen mit German Angst, die sind ja wunderbar auch beschrieben. Es gibt ja einen Angstindex, der immer wieder gemessen wird. Und die Goldberg-Studie hat auch in diese Richtung darauf hingewiesen. Ja, was ist jetzt im Tagtäglichen das, was dich jetzt auch prägt, wo du unter Angst in der Nachkriegsgeneration erzogen wurdest? Es wurde stillgeschwiegen, es wurde geschlagen, es wurde gearbeitet, es wurde verdrängt. Und dann kommst du auf einmal wieder und ist das jetzt das, was auch meine Angst aus dem sozialen Umfeld meiner Erziehung geprägt war, aus der Umwelt geprägt ist, oder ist es eben auch Angst, sind es auch Angstphänomene, die ich in mir trage? Wissen wir nicht. Und auf der anderen Seite eben, du bist nicht er oder du bist nicht deine Mutter, sondern du bist eigentlich du. Und dieses dann, kümmere dich um dich selbst, sei mutig, auch in dieser Multikrise, in der wir uns im Moment befinden, verliere die Hoffnung, den Humor nicht. Und denk daran, ja, du trägst auch schwere Lasten mit, bewusst und unbewusst.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer auf die Angst eingehen. Wir haben ja jetzt schon ganz viel so über die Angst gesprochen, aber ich frage mich, ist denn Angst eigentlich nur etwas Schädliches oder nützt sie uns auch an bestimmten Momenten unseres Lebens?
Ja, sie ist Hölle, aber Angst ist auch ein Schutz, nämlich Schutz vor Gefahr, vor Feuer, vor Bedrohung, vor allem, was auf uns zukommen kann, aus dem, was wir gelernt haben, aber auch wieder vergessen haben vielleicht. Aber die Angst, die uns bedrückt, wo wir Angst noch gar nicht so richtig begreifen und uns anfangen zu schützen. Also von daher auch ein Momentum, den wir brauchen, um überhaupt existieren zu können, aus der Urzeit der Menschheit und des Tierreichs mitgebracht. Und wenn man das jetzt mal weiter sieht, und das mal überträgt aufs Tagtägliche, immer wenn du Angst hast, und das kann ich jetzt wieder sagen aus dem, was ich erlebt habe mit meinen Stürzen, Und du stellst dich dem. Auf einmal entsteht aus dieser Bedrohung ein unglaublich schönes, wunderbares Lebensgefühl. Oder wenn du jetzt vor der Arbeit, einer Mathearbeit stehst oder so und du ja, pinkelst dir schon fast vor Angst in die Hosen und willst nicht hingehen, wie ich es heute gerade wieder erlebt habe in der Familie und sagst immer, boah, heute Französisch arbeiten. Boah. Nein, ich bleib zu Hause und Augenränder. Nein, und jetzt gehst du rein, überwindest, stellst dich der Bedrohung und auf einmal schreibst du keine 4, 5, 6, sondern eine 1, 2, 3. Und schon ist das Gefühl ein ganz anderes. Du hast es überwunden. Die Angst hat dir geholfen, dein Leben in die Hand zu nehmen und aus dem Negativen was Positives zu machen.
Aber da muss man sich ja immer überwinden. Also man braucht irgendwo auch diese Stärke. Ja? Sozusagen die Angst, weil ich versuche jetzt, das, nehmen wir Ihr Mathe- oder Französischarbeit-Beispiel auf. Da ist ja die Angst erstmal, die hält mich erstmal weg, die will mich zu Hause halten. Und dann gibt es irgendwie eine Gegenkraft, die muss ich finden, um dann überhaupt gegen diese Angst ankommen zu können.
Ja, du darfst, also das Schlechteste ist es wegzulaufen oder einfach dich totzustellen und sagen, also auch danach gehst du nicht mehr zur nächsten Arbeit oder der übernächsten Arbeit, weil das, du hast ja gelernt, also totstellen hilft auch eine Zeit lang, aber es kommt dann unbändig die Kraft der Bedrohung ja irgendwann wieder. Dieses Bewusstwerden, dass man sich auch seinen Ängsten stellen sollte, könnte oder eben Dinge macht, die einem erstmal Ruhe geben. Ich finde Ruhe, wenn ich mich bedroht fühle durch Situationen, dadurch, dass ich einfach weggehe, dass ich in den Wald gehe, dass ich lange wandere oder joggen gehe oder Fahrrad fahre oder schöne Musik höre. Das ist so, also was tue ich selbst, um mich rauszubringen aus diesem Wahnsinnsansturm von Adrenalin und Cortison. So, Cortison erhöht den Blutzucker und lange Cortisonerhöhung und Zucker und dennoch Zucker in der Ernährung führt unter anderem zu Diabetes oder anderen schweren Erkrankungen. Also, wie bringe ich es runter? Adrenalin durch Bewegung beispielsweise runter. Kopf. Wir wissen das alles, wenn das Adrenalin hochschießt, wir unter Angst sind, können wir nicht mehr richtig denken, kommen wir auch gar nicht zu Lösungen hin. Also, sich durch eigene Möglichkeiten, die man, und deswegen müssen wir uns alle, eigentlich sollten wir uns alle lernen, mit uns selbst auch zu beschäftigen und rauszufinden, was holt mich runter.
Aber man braucht ja auch eigentlich, denke ich mir jetzt gerade auch nochmal bei dieser Mathe-Französisch-Arbeitssituation vor, jemanden, der einem sagt, der einem gut zuredet, der einem sagt, ja, es ist wirklich vielleicht angsteinflößend, wir kennen das alle, ich habe das auch gehabt, aber wenn du hingehst, dann kann es doch besser werden. Also es ist wirklich wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, das allein zu schaffen.
Ja, wir brauchen Unterstützung. Und ich sage mal so, die Menschen, die jetzt voller Angst, auch in den Familien noch da, wo Kriege geführt werden und die dramatischen vor unserer Tür. Und du brauchst da Unterstützung von Dritten. Da brauchst du psychologische Unterstützung, da brauchst du familiäre Unterstützung. Oder wie bei unseren Eltern und Großeltern, teilweise ja auch Urgroßeltern schon, eben auch Opferunterstützung, also Opferhilfe, so richtige Unterstützung um Traumata, die eben entstanden sind durch schwerste Ereignisse, auch wieder mental und damit dann auch körperlich für den Körpergeist gelöst werden.
Ich stelle mir gerade vor, dass man vielleicht diese innere Zuversicht, von der Sie ja auch jetzt schon viel gesprochen haben, nicht findet im Moment. Also wenn man jemand ist, der da nach gerade sucht, dann haben Sie in Ihrem Buch ja so eine kleine Liste von Tipps, auch was man machen kann, um sozusagen sich wieder auf diese inneren Kraftquellen, die man hat, zu besinnen. Vielleicht könnten Sie ein paar davon mal zu unseren Hörerinnen und Hörern erzählen.
Also ich glaube, dass das Wesentliche ist, so einen SOS-Plan für sich selbst zu haben. Also dieses, was kann ich tun, wenn die Angst so riesig wird? Und wenn die Angst riesig wird, dann habe ich immer die Möglichkeit, einfach hier Ruhe zu besorgen. Das hatte ich gerade schon mal angedeutet. Also dieses Rausgehen, sich nicht beirren lassen, sondern erstmal auf sein Herz wieder hören, auf seinen Bauch hören. Häufig ist es ja ein Bauchgefühl, was einen betritt. Das Zweite ist zu verstehen, dass Ängste Scheinriesen sind. Ängste sind meistens im Kopf und man hat Panik vorm schlechten Wetter und das Wetter ist dann trotzdem gut. Oder andere Dinge mehr. Also die Bedrohung ist manchmal, nicht immer, aber manchmal einfach wird überbewertet. Und da finde ich Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer dieses Bild, was der Michael Ende beschrieben hat mit dem Scheinriesen, so wunderbar. Vielleicht auch das Buch mal wieder lesen oder Kindern oder Enkeln vorlesen. Dann kommt man gleich auf ganz, ganz andere und wunderbare Erinnerungen und erinnert sich daran, dass wir, als wir auf die Welt kamen, eigentlich nur lachen wollten und uns freuen wollten und über die ganzen Dinge, die sonst um uns herum waren, gar nicht gegenwärtig und wir haben sie gar nicht gespürt. Das nächste ist, wenn man lernt von den Athleten, von den Profisportlern, Neuroathletics, stelle dich deiner Angst. Stelle dich deiner Angst in dem Moment, wo du Ruhe gefunden hast und geh mal deine Angst durch. Und der macht ja der Skifahrer auch. Also der die Piste im alpinen Skirennen runterfährt. Ja, der hat die ganze Piste vor sich und sagt, ja, und da musst du nach links, da musst du nach rechts und da wird's ganz ängstlich und da musst du aber drüber stehen. Da machst du das und das und das. Das beruhigt. Also Neuroathletics übertragen auf das Tagtägliche beruhigt. Oder wenn du Methoden nicht findest, ob Musik und Sport und Fahrradfahren und Joggen oder was man auch immer macht, bringt einen nicht zur Ruhe, dann nimm doch den Finger, halte ihn in Abstand von 50 Zentimetern vor dein Auge, führe den Finger nach rechts oder links und gehe mit den Augen hinterher. Wenn du mit den Augen hinterher gehst, das ist also so eine Eye-Movement-Therapie, die ist auch wird auch in der Psychologie auch angewandt, ist eine moderne Methode, dann wird dein Kopf auf einmal ganz anders beeinflusst. Oder, was für mich auch wichtig ist, epigenetisch, ist ein gutes Essen, tanzen gehen, singen gehen, summen. Wir können alle singen, wir können auch alle summen. Also mal einen Moment einfach deinen Körper in Vibration bringen und wenn es ganz, ganz schwer ist, hilft auch mal Kälte, unter die kalte Dusche gehen. Ich bin in Norderney in diesem Jahr, Anfang des Jahres, mal in die Nordsee am 1. Januar mit reingesprungen und ich kann Ihnen sagen, das tut gut, mal so runterzukommen, den Vagus gegen das Adrenalin, gegen eine sympathische Aktivität eben einfach auch zu aktivieren. Oder was ich aus der chinesischen Medizin gelernt habe, die Ohren mal massieren, eine Minute lang, weil da läuft auch der Vagus da oben und den beruhige ich damit den Parasympathikus.
Das sind ja Dinge, denen man sozusagen die Angst, die akut da ist, bearbeiten kann. Und dann gibt es ja sozusagen so eine Art Grundgefühl der Angst oder ein Unwohlsein in Bezug auf das, ja, die vielen Krisen und so weiter, von denen Sie gerade auch schon gesprochen haben, oder überhaupt eben das Leben, das einen an vielen Stellen Angst machen kann. Und eine traditionelle Weise, mit dieser Angst umzugehen, war ja oft in früheren Zeiten mehr als jetzt in Deutschland der religiöse Glaube auch, dass man sozusagen sich in irgendetwas zurückziehen konnte, von dem man felsenfest davon überzeugt war, dass es doch irgendwie als gute Macht vorhanden ist.
Also für mich ganz wesentlich. Also und deswegen habe ich vorhin davon geredet, ja, von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarte ich getrost, was kommen mag.
Ich hab in Ihrem Buch auch öfter das Wort Schöpfer gefunden oder das Leben als Gnade, Gottvertrauen. Ja, deswegen, an was glauben Sie denn?
Ich habe ein großes Gottvertrauen und ich glaube, das vergessen wir ja, dadurch, dass wir in der Medizin den Körper vom Geist getrennt haben, seit Descartes, seit der Aufklärung, und den Geist nicht mehr, also unser denkendes, fühlendes und Wesen begreifen, das uns ja ins Handeln bringt. Der Körper ist ja nur ein Chassis und die Medizin behandelt nur dieses Fahrwerk, dieses Chassis. Aber der Motor des Ganzen sind wir ja selbst. Das ist das Herz, wenn man es jetzt mechanisch sieht, aber das ist eben der gesamte Körpergeist. Und wenn ich den trenne, dann trenne ich mich auch, wenn ich das Denkende abschneide, auch von der Kultur. Und wenn ich mich von der Kultur trenne, von dem ganzen kulturellen Leben, was die Welt geschaffen hat bis heute und sich mal weiterentwickelt, dann gibt es eben auch ein Keim, oder verlieren wir auch das Wissen um die Beseeltheit. Und die Verbindung zu allem, zum gesamten Kosmos und zu dem, was die einzelnen Religionen und Kulturen eben auch Gott nennen, auf die unterschiedlichste Art und Weise, ob das jetzt Allah ist oder Gott oder große Manitou oder wie auch immer Gott beschrieben wird oder die Natur. Alle meinen dasselbe, alle fühlen auch dasselbe. Und es gibt eine Kraft, welches es auch immer ist, einen Gott, der ungeschlechtlich ist, an den ich glaube. Und den glaube ich ohne Ende, den habe ich gefühlt beim Sturz und beim Fliegen der 8 Meter durch die Luft und 5 Meter tief mit dem Motorrad. Ich habe gefühlt, mich getragen gefühlt.
Ja, das wollte ich nämlich jetzt nachfragen. Also dieses, Sie haben gesagt, Sie haben ihn gefühlt und das war ein Getragensein. Das ist sozusagen ein, das ist das, wie man Gott fühlen kann, ne? Es gibt ja verschiedene Emotionen, die oft mit Religion in Verbindung gebracht werden. Sowas wie Geborgenheit vielleicht, aber auch Dankbarkeit ist oft eins, was man anspricht, dass man sagt, Dankbarkeit kennen viele Leute, aber wem gegenüber ist man denn eigentlich dankbar? Natürlich, man kann in bestimmten Situationen Menschen dankbar sein, die einem etwas ermöglicht haben, aber es gibt ja auch viele Dinge, von denen man eben nicht sagen kann, da ist jemand Bestimmtes für verantwortlich, sondern die sind einem einfach passiert. Und das ist ja auch etwas, wo dann manche Leute sagen, naja, da ist es irgendwie, da spüre ich, es gibt etwas mehr, dem ich gegenüber ich dankbar sein kann.
Ja, diese Dankbarkeit, die dann ja auch Zuversicht wieder ausmacht. Also die Dankbarkeit, eine nicht real greifbare Dankbarkeit. Und das meine ich auch, wenn ich sage, ich bin, es ist ein riesiges Dankeschön im Rahmen des Gottvertrauens, ein riesiges Dankeschön, dass ich leben darf. Und ein riesiges Dankeschön, wir wissen ja nicht, was davor war und was danach kommt, aber es bedroht mich nicht, sondern das, was kommt, sondern ich fühle mich getragen, ich habe die Zuversicht und die Hoffnung, in die Zukunft hineinzugehen, und ich fühle mich auch eins, in diesem Moment auch eins mit allen Menschen und allen Tieren, allen Pflanzen. Und wissen Sie, was mich da mit den Pflanzen einfach so, was mir da den Schlüssel gegeben hat, unser Blut. Also diese Information, dass ich weiß, dass unser Blut und das Chlorophyll sich nicht durch ein einziges Element unterscheiden. Alles andere ist gleich. Es ist bei uns das Eisen als Kern im Blut, und bei den Pflanzen ist im Chlorophyll eben Magnesium als zentrales Element. Und da habe ich gesagt, Moment mal. Das heißt, du bist auch zum Teil Pflanze. Und guckst du in die embryonale Entwicklung des Menschen, dann siehst du ja die ganzen Übergänge von dem kleinen Einzeller, von quasi einer Krabbe hin übers Fisch zum Mensch, zur Menschwerdung. Das heißt also, wir sind alle, eigentlich alle gleich, und jedes Lebewesen einzigartig, und jedes Lebewesen ist auch beseelt. Und das ist eine wundervolle Kraft, für die ich dem Schöpfer ja unendlich dankbar bin.
Ja, wir können ihn natürlich auch ziemlich anmotzen manchmal, weil wir sind zwar uns wie alle gleich und verbunden, aber trotzdem fressen wir uns gegenseitig auf. Und jetzt in Bezug auf
Und
die
töten uns auch,
und würden
ja.
uns. Und es scheint auch nicht einen wirklichen Ausweg zu geben, weil ich meine, man kann sagen, menschliches, gegenseitiges Töten, da hoffen wir immer darauf, dass wir noch den Ausweg finden, aber dass wir nicht mal mehr Pflanzen töten, dann könnten wir uns ja auch gar nicht ernähren. Also das ist irgendwie doch so gebaut worden, dass wir uns auch gegenseitig auffressen müssen.
Wir sind so gebaut, aber wir haben dieses Yin und Yang, ne? Drama, also Hölle und Frieden in uns. Es liegt an uns. Und es liegt an den Menschen, die auch begriffen haben, dass wir alle gleich sind. Zwar einzigartig, aber alle gleich, egal wie wir aussehen. Unter der Haut sehen wir als Menschen alle gleich aus. Und wir kommen aus unterschiedlichen Kulturen. Wir sprechen leider nicht die gleiche Sprache. Sonst will man feststellen, dass die meisten Menschen ähnlich denken und wirklich liebevolle Menschen sind. Und es gibt einige wenige eigentlich, die uns missbrauchen, aber uns auch in dramatische Situationen wie gerade jetzt im Moment auch wieder stürzen. Und ich mit meinem Beruf als Arzt und Sie als Theologe, wir wissen ja, wie wichtig genau dieses Verständnis für beseeltes Leben, für die Gleichartigkeit aller Menschen ist, und wie wichtig Gespräche dazu sind, wie wichtig es ist, im Sozialen zu wirken, wie wichtig es ist, eben, wenn man die Resonanz mal spüren will, gemeinsam zu singen, in der Kirche zu singen, in den Kirchen zu singen, ohne dass es jetzt sakral sein muss, sondern einfach zusammen singen, wie man es gerade im Ausdruck des Gospels ja immer wieder erlebt. Dieser Kraft, dieser Freude, die das Singen dann ausmacht, und wer selbst gesungen hat. Und ich habe ja schon mit 6 Jahren vier, fünf Jahren in der Kirche inbrünstig Weihnachtslieder gesungen und mich im Chor gesungen. Und immer dann, wenn wir in die Synchronisation gekommen sind, dass alle zusammen den Ton gleich singen, also die gleiche Schwingung auch entsteht, dann stellst du auf einmal fest, wir sind eins.
Wir müssen schon langsam zum Ende kommen, aber ich wollte Sie doch noch eine Sache fragen. Sie haben jetzt ein paar Mal gesagt, wir wissen ja auch nicht, was dann kommt. Glauben Sie denn an ein Leben nach dem Tod?
Ich habe ein Gefühl, dass das gut weitergehen könnte.
Aber ganz, man muss es ja abstrakt halten wahrscheinlich, oder haben Sie irgendeine konkrete Vorstellung?
Nee, ich halte das ganz abstrakt und ich bin davon nicht bedroht. Ich bin nicht vom Ende bedroht und ich bin nicht bedroht davon, dass das vielleicht der Schalter abgeschaltet ist und das dann kommt. Ich erwarte es dann mit meiner Haltung. Es wird kommen.
Vielen Dank, Herr Grönemeyer, für das Gespräch.
Danke auch.
Das war über das Ende, Folge 27. Ich hoffe, es hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie uns 5 Sterne da und abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Ist Ihnen ein Satz hängen geblieben? Wollen Sie mir einen Gast vorschlagen? Dann schreiben Sie an podcast@chrismon.de und folgen Sie Chrismon und mir auf Instagram, um immer up to date zu sein. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mutig. Ihr Konstantin Sacher. Dieser Podcast ist nur möglich dank Ihrer Unterstützung. Wenn Sie noch nicht dabei sind, werden Sie Digitalabonnent unter chrismon.de/doppeltgut. chrismon.de/doppeltgut.